ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Roswitha Schreiner. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich will auch einen Kopfhörer haben. Nein, nein, es war ein Witz. Nein, um Gottes Willen.
Ich muss und Sie können, wenn Sie wollen. Wenn ich nicht müsste, würde ich auch nicht wollen. Also ich meine, Kopfhörer aufsetzen.
Ach so.
Alles andere will ich auf jeden Fall. Ist doch toll für die ARD-Audiothek, jede Woche mit einem interessanten Menschen sprechen zu können. Heute mit Roswitha Schreiner, die schon voll dabei ist offenbar, obwohl ich das magische Wort Liebling Kreuzberg noch gar nicht gesagt habe. Liebling Kreuzberg, darum soll es heute gehen, weil es damals so schön war und jetzt hoffentlich auch wieder schön wird.
Es ist zeitlos und schön.
Ja. Sagst du mir, wenn wir anfangen können? Ach, wir fangen schon an.
Er ist schon mitten dabei.
Wir sind schon mitten dabei. Gut. Ein bisschen nostalgisch wird es heute. Ganz klar. Ich sage nur Liebling Kreuzberg, Kultserie der 90er mit Manfred Krug als eine Art Robin Hood in Anwaltsrobe, kann man vielleicht so umschreiben. An seiner Seite damals als seine Tochter Roswitha Schreiner, die heute an meiner Seite sitzt, wofür sie einen verdammt langen Weg auf sich genommen hat. Und die dafür sorgen wird, dass wir nicht nur von früher reden, denn Liebling Kreuzberg geht weiter mit Roswitha Schreiner als wieder Tochter und Mutter. Und das Leben geht ja auch weiter. Und was für ein Leben bei Roswitha Schreiner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die nette Moderation.
Ja, sind
Sie Anmoderation.
Gut, sind Sie gut hergekommen?
Nein. Eine ehrliche Antwort oder keine ehrliche Antwort?
Bitte immer nur ehrliche Antworten.
Ich wollte erst das Taxi nehmen. Ich wohne ja jetzt, wenn ich in Deutschland bin, in Erkner, im Haus meiner Eltern. Also, und das Taxi hat mir erklärt, nö, er fährt nicht bis Berlin, es ist ihm zu weit, dann kommt er nicht mehr rechtzeitig zurück. Gut, dann
habe ich... Obwohl sie ihn ja dafür bezahlt hätten.
Ja.
Und von Erkner ist eine ordentliche Summe.
Ja, aber ich glaube, die dürfen hier keinen mitnehmen, dann wieder zurück. Also das, ich glaube, die haben da irgendwelche Auflagen, dass wenn man Berliner Taxi fährt, weiß ich nicht. Also jedenfalls, er hat mich nicht mitgenommen. Dann bin ich wieder ausgestiegen, ein anderes Taxi kam nicht. Dann habe ich gedacht, ich nehme den Regio, der fuhr nicht, weil Gleisarbeit sind. Und dann bin ich letztendlich in der S-Bahn gelandet und Gott sei Dank hatte ich gedacht, es gibt hier eine Kantine und dann kann ich hier vielleicht noch was essen und war deshalb vorzeitig unterwegs und bin dadurch trotz dieser Verzögerung hier gut gelandet. Allerdings gab es dann hier keine Kantine, aber ich habe mir hier nebenan dann was, ein Brötchen geholt.
Sie sind jetzt nicht hungrig?
Nein, es ist, ich habe...
Hunger macht böse.
Ja, das stimmt. Ich werde dann richtig, dann werde ich aggressiv. Gut, aber ich habe dafür gesorgt, sanft zu bleiben. Es schlummert ein Brötchen in meinem Magen.
Es schlummert ein Brötchen in meinem Magen. Der verdammt lange Weg, der meinte gar nicht den Weg aus Erkner, sondern der meinte den Weg aus Bali, von Bali. Wann sind Sie gekommen?
Gestern.
Gestern?
Ja, und das klappt übrigens hervorragend. Also auf die Minute genau, es ist sagenhaft.
Große Müdigkeit jetzt?
Nö, eigentlich nicht.
Aber reden wir lange noch später nochmal drüber, über den langen Weg und was Roswitha Schreiner auf Bali macht. Jetzt sind Sie hier. Theoretische Frage. Wenn Sie nicht hier wären, wenn Sie weg wären, nicht auf Bali, sondern irgendwie verschwunden, was müsste in einer vermissten Anzeige stehen, damit man genau Sie wiederfindet? Fotos gibt's genug und man erkennt Sie ja auch wieder. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie quasi immer noch aussehen wie bei Liebling Kreuzberg in den 80ern.
Aber, okay, vielen Dank für das Kompliment.
Ja, sofort wiedererkannt.
Liegt an meiner Tochter. Die guckt TikTok und da weiß sie alle Produkte. Ich weiß nicht, was ich jeden Tag ins Gesicht durch mir kriege. Aber es müssen 1000 Tinkturen sein. Wir haben neuerdings, das kann man sich kaum vorstellen, ich musste so alt werden, wie ich jetzt bin, um einen Beauty... Nein, ein Skincare-Fridge nennt man das, um in meinem Badezimmer einen Skincare-Fridge stehen zu haben. Meine Tochter ist 12, wie gesagt, und es musste ein Skincare-Fridge her, der voll ist mit Produkten, die sie bei TikTok gesehen hat. Und sie möchte mal Maskenbildnerin werden und Mamas Gesicht muss herhalten und vielleicht liegt es daran. Okay. Also ich gebe dir das Kompliment weiter.
Es steht ein kleiner Kühlschrank im Badezimmer von Schreiners.
Gut, also ich muss jetzt sagen, es ist kein kleiner Kühlschrank wie im Hotel. Es ist ein Kühlschrank. Es ist ein hüfthoher Kühlschrank.
Und der ist voll.
Voll. Und zwar auch, wenn man die Tür aufmacht, wo sonst so Milch und sowas stehen würde, ist voll. Und das Mittel...
Weil Nagellack eintrocknet.
Den Nagellack hat sie eigentlich auch noch woanders. Den hat sie auch schon. Nein, es sind... Ich weiß nicht, was... Ich weiß noch nicht mal, wie gesagt, was das... Also sind Tinkturen in Pipetten und sie mischt auch selber Sachen zusammen. Und es ist unglaublich. Das ist ihr magisches... Es ist ihre Leidenschaft. Da ich mit 10 angefangen habe, am Schiller-Theater zu spielen und sie unbedingt Maskenbildnerin werden will, lasse ich sie das auch machen.
Können Sie ja jetzt auch schlecht sagen, tu es nicht.
Ja, ja, eben, genau. Wenn das ihre Leidenschaft ist und das ist vielleicht ihr Weg, dann kann sie sich da austoben. Sie gibt da auch ihr ganzes Taschengeld für her und Zeugnisgeld und Patenelterngeld. Also sie, und sie kennt, es sind Produkte, die ich noch nie gehört habe. Egal.
Aber es tut offenbar gut.
Ja, ich, so. man Mama, du musst was tun. Gut, okay, vielen Dank.
Jetzt haben wir in den ersten 5 Minuten schon was gelernt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man einen Skincare-Fridge braucht und dass man den dann auch wirklich im Badezimmer stehen hat.
Das okay. tröstet
mich. Ich hätte nicht mal Platz dafür.
Das tröstet mich. Gott, wir haben jetzt das neue Haus auf Bali, in das wir eingezogen sind, extra unter dem Aspekt ausgesucht, dass in dem Bad für meine Tochter und mich auch wirklich genug Platz für einen Skincare-Fridge ist.
Skincare-Fridge. Was für ein Wort, Skincare-Fridge. Und dabei wollte ich doch eigentlich was ganz anderes wissen.
Ja, Entschuldigung.
Ich wollte wissen, was in der Vermisstenanzeige stehen würde, um sie zu finden, stehen so. Müsste, um so. Sie zu finden. Und ich habe ja nur gesagt, eben Äußerlichkeiten sind völlig wurscht, weil man erkennt sie sowieso, wenn sie einem direkt vor der Nase vorbeiläuft und nicht sich verkleidet hat.
Ja, dann...
Was müsste da drin stehen, um Roswitha Schreiner zu beschreiben?
Da müsste drin stehen, wir haben einen Skincare-Fridge. Der sucht unbedingt jemanden, der die Tür öffnet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Neugierig, Weltenbummlerin, leicht chaotisch, ein bisschen wie Sarah Liebling.
Wirklich?
Ja, ich denke schon.
Also, ich habe immer gedacht, hüte dich vor der Verwechslung zwischen Rolle und Schauspielerin.
Also ich glaube, das Besondere an Liebling-Kreuzberg war ja, besonders was auch Manfred anbelangte, dass einem die Rollen ein bisschen auf den Leib geschrieben wurden.
Ja. Und das passte dann auch wirklich so?
Gut, ich bin nicht ganz so chaotisch wie Sarah Liebling, muss ich wirklich sagen.
Ja, ordentlich aber durchgeknallt.
Die war wirklich, wie gesagt, es gibt ja jetzt auch wieder eine Tochter, wo noch das große Fragezeichen des Vaters ist. Das gab es ja schon bei Robert Liebling, ja. Das große Fragezeichen des Vaters. Sie lebt einfach. Und da wiederum treffe ich mich mit der Rolle ganz gut. Man lebt nach dem Herzen, weil ja. Man sieht nur mit dem Herzen gut, wie schon Saint-Exupéry gesagt hat.
Ja, auf ihrer Internetseite sieht man sie als erstes schreiben. Das ist so ein schönes, so eine schöne kleine Szene. Sie haben eine Autobiografie geschrieben in einem sehr inspirierenden, ja, eher ungewöhnlichen Stil. 2 Kinderbücher haben Sie auch geschrieben. Verstehen Sie sich jetzt eher als Autorin als Schauspielerin? Ich war ehrlich überrascht, dass da sitzt Roswitha Schreiner auf der Internetseite und schreibt und guckt hoch und sagt, ach so, ja, die schreibt eben auch Bücher, ja. Vielleicht schreibt sie jetzt vor allen Dingen Bücher.
Ich hoffe, wir können schneiden. Ja, also das Schreiben liegt mir sehr am Herzen, weil es die einzige Möglichkeit war, mich kreativ zu betätigen, während die Kinder noch klein waren. Weil mit Zwillingen und dann noch meine Eltern, die ich zu pflegen hatte, ich dann wirklich erst nachts um 3 Zeit für mich hatte. Und dann hat sich das ergeben. Außerdem habe ich jahrelang Morgenseiten geschrieben, was ich übrigens immer noch tue. Das heißt, wie so eine das ist so eine Art Meditation. Man wacht morgens auf und schreibt einfach 3 runter. Und wenn einem nichts einfällt, schreibt man, mir fällt nichts ein, aber es fällt einem was ein. Und dann kann man ganz viele Probleme durchgehen. Man hat ein Zwiegespräch mit Gott. Manchmal habe ich jetzt auch ein Zwiegespräch mit meinen Eltern, die nicht mehr leben. Und dadurch war das Schreiben schon bei mir zu einem Reflex geworden. Und dann hat sich das ergeben, dass ich ein Schreibseminar besucht habe und dann ging es darum, dass man einen Buchstaben ziehen musste als Los, als Lotterieverfahren und dazu eine Geschichte schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und dann waren die Teilnehmer vom Seminar alle so begeistert, dass sie gesagt haben, Mensch, Roswitha, du musst davon mehr machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mir das ganze Alphabet vor. Und so ist meine Autobiografie entstanden als Abecedarium.
Ja.
Und das ist ja dadurch auch sehr kurzweilig. Also ich habe sogar Fanbriefs bekommen von 90-Jährigen,
weil sie es gut liest.
Ja, weil sie es gut liest, weil sie nimmt sich dann einen Buchstaben vor. Genau. Ja, auch, es gibt auch Versform da drin. Also nicht nur. Also wenn es sehr emotional wurde, habe ich in die 3. Person gewechselt.
Das fand ich ein bisschen verstörend, ehrlich gestanden.
Ja, aber das ist wichtig, weil ich habe es auch in der Ich-Form probiert. Wie gesagt, ich habe ja diese Schreibseminar-Sachen weitergeführt. Und meistens, wenn man in der Ich-Form schreibt, verleitet man ja den Leser dazu, sich zu identifizieren. Und wenn es dann zu emotional wurde, war das einfach war das eine zu starke Dosis. Also damit auch dem Zuschauer erlaubt wird, mit so starken Emotionen, wenn ich über das Sterben meiner Mutter schreibe, was ja in dem Buch auch vorkommt, sich zu distanzieren, bin ich auf die dritte Person ausgewichen.
Und dann haben sich die. Es war fürs Schreiben dann wahrscheinlich auch leichter, für Sie selber, weil Sie diese Erinnerungen dann ja natürlich auch nochmal sehr intensiv erleben.
Ja, das stimmt. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe mich eigentlich mehr um den Leser
vielen Dank
geschert. Aber jetzt, wo Sie mich so fragen, ja, das stimmt. Das hat mir auch nochmal die Möglichkeit gegeben, es aufzuarbeiten, aber doch eine kleine Distanz dazwischen zu schieben. Und damit habe ich es auch ganz gut verarbeitet. Mhm. Also das Buch ist nicht das, was man sonst immer von mir kennt, der fröhliche, positive Mensch. Es hat auch sehr wehmütige und sehr tiefgehende Momente, glaube ich. Also es ist was, wo ich mich mal von einer anderen Seite zeige, aber das war für mich wichtig zur Aufarbeitung.
Weil das Leben ja auch nicht nur Sonnenschein ist, wie wir heute gerade sehen.
Ja, also ich kann schon sagen, dass mein Leben vornehmlich Sonnenschein ist, aber wenn man Menschen verliert, die man liebt, dann geht es einem schon unter die Haut und das lässt auch einen Sonnenschein nicht kalt.
Ja. Hintergrund, wie wir sind darauf gekommen, war die Frage, ob Sie sich jetzt eher als Autorin als Schauspielerin verstehen?
Ich habe mich in den letzten Jahren eher als Autorin verstanden, aber kaum fiel die erste Klappe bei Liebling Kreuzberg und dann noch mit meiner Lieblingsrolle. Und es war so, als sei ich nie weg gewesen. Das war wie eine Zeitreise. Es hat klack gemacht und die ganze Leidenschaft für diesen Beruf war wieder da, obwohl ich ja in meiner Autobiografie in einem Kapitel schreibe, dass ich jetzt zu mir selbst gefunden habe und endlich im realen Leben teilhaben möchte und glaube, dass das war es jetzt mit der Schauspielerei mehr oder weniger für mich, aber jetzt doch festgestellt habe, was heißt das war's? Es ist ein Seelenanteil von mir, das ist mir richtig bewusst geworden. Es ist ja nicht irgendeine Rolle, die ich jetzt wieder gespielt habe, sondern es ist die Rolle, die wirklich am ausschlaggebendsten war in meiner Karriere. Sie war nie groß, aber sie war prägnant und das ist das.
Und sie war wichtig.
Und sie ist wichtig, ja.
Sie ist wichtig. Ja, und von der alten Besetzung aus der Serie Liebling Kreuzberg in den neuen Film haben es nur zwei Protagonistinnen geschafft. Manfred Koch.
Leider
kann
ja
nicht mehr, aber ansonsten sind nur Sie die Konstanten mit der Assistentin aus der Kanzlei. Das ist ja auch so ein bisschen Ritterschlag. Haben Sie lange überlegt, wie lange haben Sie überlegt, als der Anruf kam, wir wollen einen neuen Liebling Kreuzberg machen, machst mit?
Es ist gar keine Überlegung das gewesen. Ich habe... Weil Sarah ist für mich ein Teil meines Lebens und als es hieß, jetzt geht's weiter, dann sagt man ja, automatisch ja. Oder
weil Sie sind auch irgendwie so ein bisschen Sarah.
Ich bin ein bisschen Sarah.
Das ist ja
Sarah.
Schon ganz schön lange her.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, das muss ich peinlicherweise sagen. Ich habe ja gar nicht realisiert, wie viele Jahre dazwischen vergangen sind. Es war, als sei es gestern und dann sagt man, jetzt geht Sarah weiter, ja, dann geht Sarah weiter, dann spielt man das.
Und dann war sie auch wieder so drin.
Dann war ich sofort drin. Es war sofort und es kam das Drehbuch, ich habe meine Rolle gelesen, sie war gut getroffen. Und dann fiel die erste Klappe und ich war sofort drin. Das ist wie ein Geschenk des Himmels. Eine Zeitreise. Und die Jahre dazwischen gibt's nicht. Also außer, dass ich da meine Tochter bekommen habe, die ja dann 25 oder 26 ist jetzt in der neuen Folge.
Deutlich älter als ihre eigenen Kinder.
Deutlich älter als meine eigenen Kinder. Aber es ist so, das gehört dazu. Ich sag ja, war wie so ein Seelenanteil von mir, der wieder wachgeküsst wurde.
Und hat sie das jetzt so ins Grübeln gebracht, ob dieses Gefühl oder die Entscheidung, weiß gar nicht, ob es eine Entscheidung war oder ein Gefühl, das war es jetzt mit der Schauspielerei, obwohl sie das ja eigentlich immer machen wollten, jetzt überdenken?
Auf alle Fälle. Also ich habe ja angefangen mit 10 schon am Schillertheater zu spielen und das hat mich ja mein Leben lang begleitet, bis meine Kinder zur Welt kamen und ich dann auch noch meine Eltern angefangen habe zu pflegen und dann, da war keine Flexibilität mehr da. Also außer, dass man dann nochmal Promi-Dinner oder Promi-Restaurant und da dieses Shopping-Queen, also so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Aber es war kein Raum, keine Zeit. Ich war belegt. Jetzt merke ich, was alles von mir fällt. Meine Kinder sind jetzt ein bisschen größer. Die haben zwar gejammert, Mama, du kannst doch jetzt nicht für 3 Wochen nach Deutschland fliegen für diese ganze PR-Tour. Mhm. Und dann wird ja nochmal was gedreht. Ab Oktober. Also komm dazwischen wieder. Gut, ich werde dazwischen wiederkommen. Aber es ist für mich nicht machbar gewesen. Es waren dann einfach zu viele Baustellen in meinem Leben, um jetzt noch in eine andere Stadt wiederzuziehen, um eine Serienrolle anzunehmen, was zur Diskussion stand, meine Kinder aus der Schule zu nehmen und umzutopfen. Das war einfach zu dem Zeitpunkt vorher nicht möglich. Und dann hatte ich auch meinen inneren Frieden damit abgeschlossen. Aber ich merke, Beruf kommt von Berufung. Und da ich das ab meinem 10. Lebensjahr gemacht habe, über so viele Jahrzehnte, so viel gedreht habe, was ja auch immer wieder wiederholt wird, sodass ich ja nach wie vor eine sehr ausgeprägte TV-Präsenz noch habe.
Ja, und man sie eben auch wirklich wiedererkennt. Das weiß man ja nicht. Menschen verändern sich ja.
Ja, also da ist für mich so als gäbe es eigentlich, als sei Zeit so ein relatives Empfinden. Oder man muss den richtigen Zeitstrahl treffen, auf den man sich setzt. Und dann geht das Leben wie in so einer Matrix anders weiter. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls, es fühlte sich richtig an. Es war so wirklich wie so, als hätte jemand einen Schalter bei mir umgelegt, als dieses Rollenangebot kam. Da war für mich außer Frage, dass ich dabei bin.
Schön. Schön, ich bin sehr gespannt. Wir treffen uns passend in Berlin sozusagen bei Liebling Kreuzberg um die Ecke. Sie haben hier Abi gemacht, das französische Abi, richtig?
Richtig.
Genau. Hieß das damals auch schon Abi-Bac, wie das heute heißt?
Nee, Baccalauréat.
Ach so, heute heißt das, wahrscheinlich ist das auch bloß eine Abkürzung Abi-Bac. Sie haben sehr lange hier gelebt. Wenn Sie jetzt nach Berlin kommen, mit welchen Gefühlen kommen Sie da hierher?
Mit welchen Gefühlen? Hey,
kommen Sie nach Hause?
Ich komme nach Hause. Ich habe ja das Haus meiner Eltern behalten, weil ich denke, dass das meinen Kindern zusteht auch. Insofern komme ich auch wirklich nach Hause. Ich habe ja die letzten Jahre mit meinen Eltern verbracht. Ich habe sie ja gepflegt, bis sie gestorben sind. Und es ist ein Nachhausekommen und es ist Freunde sehen und hier, ich liebe ja die vier Jahreszeiten. Also ich liebe es, wenn sich die Blätter färben im Herbst oder wenn es so nach im Winter, da gibt es so als könnte man die Luft essen. Das gibt so eine eiskalte Luft, wenn man die so empfindet. Also es gibt so bestimmte, und die findet man auf Bali nicht. Da sind 365 Tage 34 Grad, was sehr schön ist. Den Luxus finde ich auch ganz toll. Aber ich finde es, und es ist auch schön, da wird es um 6 Uhr hell und um 6 Uhr dunkel. Aber ich finde es halt auch schön, in Deutschland zu sein, mal im Juni, wenn es dann mal bis um 22 Uhr hell ist. Ich liebe es, beide Welten zu haben, weil beide Welten haben was Positives, was sie sich gegenseitig geben können. Also die deutsche Verlässlichkeit bleibt German Engineering bleibt ja immer noch als Tatbestand, wenn man Sachen improvisiert oder Sachen machen will, bestehen. Und es bleibt das positive Vibe aus Bali, was ich gerne mitbringen möchte. Die Menschen sind freundlich, ihnen ist immer ein Lächeln ins Gesicht geschrieben, wenn man manchmal so verknittert durch die Welt läuft und dann einer ein Hello Selamat Pagi so anschreit, bums, geht bei einem selbst die Lampe an und man strahlt. Also das ist so eine positive Schwingung und die hierher zu bringen, finde ich nur eine gute Sache. Also insofern, ich komme nach Hause, aber mit was Gutem im Gepäck und das möchte ich nicht missen.
Und Sie fahren wieder wohin?
Ich fliege wieder, also wenn jetzt die PR-Tour zu Ende ist.
Ich meine jetzt so im Sinne auf der Ebene von zu Hause. Sie fliegen dann wieder nach Bali?
Ich fliege wieder nach Bali, da ist mein Lebensmittelpunkt, weil da jetzt meine Kinder zur Schule gehen. Ja.
Sieben. Fliegen in das zweite Zuhause.
Ich fliege in das zweite Zuhause.
Sowas. Und dann haben Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mehr als den berühmten Koffer in Berlin.
Ich habe dadurch, dass ich das Haus meiner Eltern behalten habe, für meine Kinder, habe ich mehr als einen Koffer.
Ja. Wenn Sie immer mal wieder so hierher kommen, welche Veränderungen nehmen Sie besonders wahr? Das ist ein interessanter Blick von so ein bisschen außen.
Was nehme ich wahr? Also ich habe halt viele Freunde, die sich freuen, dass ich da bin und mich jetzt so, was nehme ich wahr? Ich nehme wahr, dass ich glaube, dass man hier wieder sehr viel positive Energie braucht, um dieses Land wieder ein bisschen in eine richtige Aufbruchstimmung zu bringen. Und übrigens ist genau dafür die Folge Liebling Kreuzberg sehr gute Medizin, weil sie vermittelt eine irrsinnige Aufbruchstimmung, die wir ja auch in der ersten Staffel von Liebling Kreuzberg hatten. Das waren die 80er Jahre. Und Krug ist 85, also war ja 85 schon rüber. Ja. Das war ja schon ein Zeichen des Zerbröselns der DDR, dass die großen Filmemacher, die nach der Biermann-Affäre, dass das so da nicht mehr weitergeht.
Und Jurek Becker, der die Drehbücher geschrieben hat.
Und Plenzow auch nochmal eine Staffel dazwischen. Also die großen Literaten dieser Zeit haben diese Serie geprägt mit einer positiven Aufbruchstimmung. Und der Film jetzt, der spiegelt jetzt die neue Generation wieder mit den Konflikten zwischen der alten und der neuen Generation. Also was wir zu monieren haben, aber was die jungen Leute beschäftigt und bringt auch wieder diese Aufbruchstimmung mit. Und es braucht eine positive Aufbruchstimmung und der Mensch wird genau wie bei den alten Liebling-Kreuzberg-Folgen immer mit einem positiven Input, also der Zuschauer wird immer mit einem positiven Input verlassen am Ende der Folge oder des Films.
Des Films. Jetzt erstmal nur ein Film. Vielleicht wird es auch eine Folge. Jetzt müsste man im Fernsehen sein. Roswitha Schreiner weiß etwas, was sie nicht sagen darf. Das steht im Vertrag. Darüber dürfen Sie nicht sprechen. Okay, ich stelle jetzt einfach eine andere Frage, damit Sie den Mund wieder aufmachen. Wenn wir heute hier über Liebling Kreuzberg sprechen, sprechen wir unter anderem natürlich auch über die alte Geschichte, 80er Jahre, 90er Jahre, damit sind Sie bekannt, unvergesslich geworden in dieser Rolle. Das ist natürlich ein Blick auf eine andere Roswitha Schreiner als heute. Wie gucken Sie selber auf die, ich hätte es beinahe Rosi gesagt, aber wahrscheinlich hat niemand zu Ihnen Rosi gesagt, Roswitha der 80er Jahre?
Wenn ich mich da sehe, sehe ich mich in der Rolle, so wie ich mich jetzt auch in der Rolle sehe. Ich sehe nicht mich. Also insofern kann ich das nicht beurteilen. Das ist so, als wenn man als Maler vor einem Bild steht, was man mal vor 20 Jahren gemalt hat. Da hat man eine bestimmte Beziehung zu. Natürlich fällt mir dann auch mein Leben in dieser Zeit ein. Aber das hat ja mit der Rolle dann wieder nichts konkret zu tun. Nee. Insofern ist die Frage nicht leicht zu beantworten. Ich gucke mir das an. Es ist ein kreatives Werk gewesen und es kommen für mich natürlich tolle Erinnerungen an Krug und es ist für mich wirklich sehr, sehr schmerzhaft, dass er nicht mehr da ist und dass er nicht dabei ist. Also ich hätte es lieber gehabt, man hätte mich schon vor 10 Jahren, als es ihn noch gab, gefragt, ob wir weiterdrehen, da wäre ich auch mit fliegenden Fahnen angerannt gekommen und hätte mich wieder von meinem Fernsehpapa in die Arme nehmen lassen.
Der Fernsehpapa. Welchen Rat würden Sie, wenn Sie ihr überhaupt einen Rat geben würden, welchen Rat würden Sie der Roswitha Schreiner der 80er Jahre geben wollen, die Sie da sehen?
Dadurch, dass ich immer meinem Herzen gefolgt bin. Meine Eltern haben mich immer machen lassen. Also wie gesagt, seit dem 10. Lebensjahr habe ich ja angefangen, Theater zu spielen, am Schallertheater. Meine Eltern haben mich immer machen lassen, was ich wollte. Also ich hatte eigentlich recht moderne Eltern, muss ich sagen. Die haben jeden Quatsch mitgemacht.
Und das war kein Künstlerhaushalt, kein Schauspielerhaushalt?
Nein, überhaupt nicht. Mein Vater war Polier am Bau. Der hat mich abends um 23 Uhr beim Schiller Theater abgeholt, auch wenn er morgens um 5 zum Bau musste. Also das war. Aber dadurch kann ich keinen Rat geben. Ich kann nur sagen, ja, du hast alles richtig gemacht.
Das ist doch aber eine super Resümee. Also für mich richtig gemacht.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob das in den Augen der anderen Menschen auch für richtig empfunden wird. Aber für mich,
darum ging's mir jetzt gar nicht,
kann ich sagen, ich bereue da gar nichts. Und ich habe alles in dem Moment richtig gemacht. Und es hat sich ja auch immer
weiterentwickelt. Wer kann das schon von sich sagen?
Also insofern bin ich, muss ich sagen, vom lieben Gott sehr begünstigt worden.
Ja. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass Sie das von Anfang an machen wollten. Erinnern Sie sich daran, was der Reiz war? Es war ja nicht irgendwie Ratlosigkeit oder Geltungsbedürfnis, sondern es muss ja irgendeinen speziellen Reiz gehabt haben. Ihre Eltern haben Sie ja auf alle Fälle nicht auf diese Spur gesetzt.
Überhaupt nicht. Ich bin am französischen Gymnasium im Chor in einem Vorsingen reingeraten. Also das Schillertheater hat das französische Gymnasium gebeten, Kinder in die Aula zu holen und dann mussten alle vorsingen und dann sind ein paar ausgewählt worden und ich war noch nicht mal wirklich bei den Ausgewählten dabei, aber aus irgendeinem Grund hat man mich dann in die Gruppe der Leute geschubst. Das steht übrigens auch in meiner Autobiografie, habe ich das auch geschrieben. Und dann plötzlich saß ich in dem Minibus, der ans Schillertheater fuhr.
Das ist eine süße Geschichte.
Eigentlich habe ich gar nicht so gut gesungen, naja gut, okay.
Aber Sie fanden das gut, dass Sie in dem Bus saßen?
Ich fand das noch nicht gut, dass ich in dem Bus saß. Aber in dem Moment, wo wir durchs Schillertheater, durch den Bühneneingang reingegangen sind und die Klinke zur Bühne runtergemacht haben und auf die Bühne gegangen sind, das war es war wie ein Donnerschlag oder Liebe auf den ersten Blick oder ich kann es nicht sagen. Der Geruch, allein die Staubkörnchen, die da durch die Luft flogen, das war mal, da habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Mit 10 Jahren habe ich gewusst, wirklich, das war dieser erste Moment, das war für mich das, als wenn man, weiß ich, bei der Schokoladenfabrik in die Schokosoße fällt.
Und da riecht es ja im Theater lecker, sondern eher staubig.
Ja, aber das war, ich habe das Gefühl gehabt, ich höre die alten Geister wispern oder so. Das war für mich, das war's. Und das war klar und das habe ich dann, wie gesagt, bis zum Abitur durchziehen dürfen. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn die Zensur nicht leiden, darfst du da weitermachen. Und dann hat sich ja eins nach dem anderen ergeben. Das war für mich.
Und ihre Eltern, die ja so sehr bodenständige Menschen waren, die haben dann nicht gesagt, Mensch, Roswitha, willst du nicht was Ordentliches machen?
Mein Vater hat immer gesagt, eigentlich habe ich dich erzogen, dass du die Puppen tanzen lässt und nicht eine Puppe bist, die tanzt. Aber gut, wenn es dann sein muss. Wirklich.
Was für eine schöne Formulierung.
Ja, auch mein Vater hatte immer solche Sprüche. Zum Beispiel, ich durfte ja.
Er wollte, dass sie Lehrerin werden oder sowas.
Nee, er wollte, dass ich Dolmetscherin werde. Darum hat er mich ja auch aufs französische Gymnasium geschickt. Und sein Traum war immer, dass seine Tochter mal dann, wenn die großen Politiker sich treffen, den Knopf im Ohr bedient. Und das bin ich nun leider nicht geworden für ihn. Aber ich glaube, er hat dann schon auch mit Stolz meine Filme angeguckt.
Ja, die waren zufrieden. Die fanden das dann nicht irgendwie so ein bisschen Halbseiden.
Naja, wenn man mit 10 anfängt, ist da, glaube ich, gar nichts Halbseiden. Und wenn man da auch reingewachsen ist, dann gibt es auch keine Halbseiden.
Ja, und die Eltern gewöhnen sich einfach auch dran.
Die Eltern gewöhnen sich
dran. Da können wir jetzt nichts machen bei der Roswitha.
Nein, das war Schicksal.
Ja.
Das
war. Es gibt ja ganz viele Schauspielerinnen. Es gibt auch viele, die es versuchen und es nicht schaffen. Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Was hat Sie daran glauben lassen, ich schaffe das? Und was war das, was Sie da so, was war das Besondere, was Sie bieten konnten? Diese Art Urtalent, die Sie ja gehabt haben, das Sie ja gehabt haben müssen.
Also es ist jetzt eine völlig andere Antwort. Ich glaube, das ist wirklich Berufung. Und wenn der liebe Gott das ausgesucht hat für mich, darum hat sich auch immer was ergeben. Ich war ja Jahre,
sofort nach der Schule
lang,
ging das ja los.
Ja, und es ging dann auch weiter. Es kam ein Dreisatzauftritt dann, weil meine Freundin, mit der ich am Schiller-Theater dann auch zum Geldverdienen ein bisschen Komparserie gemacht habe, hat gesagt, der Peter Weck, der sucht jetzt da jemanden für einen Dreisatzauftritt, für einen Mofa-Verkauf, willst du das nicht machen?
Naja, Dreisatzauftritt, das war so eine ganz kleine Rolle.
Ganz
sozusagen.
Kleine Rolle. Ich habe Mofa verkauft, weil ich heirate eine Familie. Und Otto Meissner hat die Muster gesehen und hat dann gleich die nächste Woche kam er mit dem Drehbuch und hat gesagt, er macht jetzt Teufels Großmutter, ob ich da eben eine durchgehende Rolle haben will. Hab ich gesagt, na klar. Dann habe ich Teufels Großmutter gemacht, dann kam er mit den Wiecherts, ob ich nicht die Freundin von Henrik Martz spielen will. Dann habe ich die Freundin von Henrik Martz gespielt. Und dann kam er mit Liebling Kreuzberg. Und parallel dazu hatte ich ja dann immer schon Schauspielunterricht schon genommen, um das zu perfektionieren, so wie Morgenseiten schreiben, aber Schreibseminar besuchen, habe ich dann mal einen München-Trip gemacht. Da habe ich dann den Großvater meines Mannes kennengelernt, den Gustl Gotzler, der bei der Tele, wie hieß die damals, die Münchner Firma, also Derrick und Alte produziert hat als Herstellungsleiter. Der hat dann gesagt, oh, die Kleine, super, wir haben jetzt hier gerade einen Derrick an einem Montagmorgen, hier ist das Drehbuch, fahr nach Hause, fängst in einer Woche bei uns an. Bumm. Deshalb sage ich, ich habe jetzt mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich habe halt einfach Sachen ausprobiert und die haben sich dann ergeben. Und da ich zu dem Zeitpunkt ja Theater gespielt habe, war dann noch ein Regisseur von Herrn Rademann drin, der die Schwarzwaldklinik besetzt hat. Und der hat auch dem Rademann gesagt, oh, ich habe da eine Kleine auf der Bühne gesehen, die können wir nehmen. Und dann war also Rademann stand hinter mir, der Ringelmann also und Gustl Gotzler standen hinter mir. Und natürlich mein Otto Meissner, mit dem ich dann ja Liebling Kreuzberg auch machen durfte. Ne? Ja. Ich habe so viel gedreht, aber die Leute sind auf mich zugekommen. Ich nehme an, das sind Synchronizitäten, die sich ergibt, wenn man wirklich seinen Lebensweg folgt, seinem Herzen folgt und auf der richtigen Spur ist.
So, dass Sie das Schicksal eher machen lassen haben?
Ja.
Als dann
ja, ich bin da auch sehr schicksalsgläubig. Ich glaube, die Leute machen sich immer so viele Gedanken. Also ich weiß nicht, also man sollte einfach leben.
Und es auf sich zukommen lassen.
Ja, und ich vielleicht merkt man da auch seine Themen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so in diese Sendung gehört, aber ich merke ja, ich habe ja jetzt
alles
einige.
Alles gehört hier in diese Sendung.
Ich habe ja einige Interviews jetzt gerade hinter mir und ich finde das immer interessant, was die Leute einen so fragen, weil das sagt ja auch viel über einen selber, also über den Interviewer selber aus, was ihn beschäftigt. Also
ja,
es gibt zum
stimmt.
Beispiel welche, die mal sagen, oh, nächstes Jahr, da werden sie ja 60. Und ich so, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe da wirklich nicht dran gedacht, aber nicht, weil ich Angst vor dem Alter habe.
Jetzt ist es raus. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wie mache ich das mal zu sagen, dass sie bald 60 wird?
Ja, aber ich, wie gesagt, das ist, wo ich dann denke, ja und? Ich meine, wenn ich nicht 60 werde, was heißt denn das dann? Dann bin ich tot. Wäre das besser? Nö. Also insofern mache ich mir dann lieber gar keine Gedanken darüber. Oder was, oder zum Beispiel, sie haben ja jetzt sich um ihre Eltern und um ihre Kinder gekümmert und ihr Mann war so viel in Indonesien. Gibt es da nicht irgendwie Eifersucht? Wo ich dann denke, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Worauf soll ich eifersüchtig sein? Ich bin ich und entweder mein Mann ist gerne mit mir zusammen oder er lässt es bleiben. Und wenn er dann mit einer anderen lieber zusammen ist, dann ist es doch seine Entscheidung. Da habe ich doch, das hat doch nichts mit meiner Wertigkeit zu tun. Und das ist auch sein Leben und er hat sein eigenes Leben. Also was soll ich mir da Gedanken machen? Also entweder wir sind zusammen oder wir lassen es bleiben. Aber ich kann doch da nicht mich verrückt machen drüber. Oder auch Leute, die so mit Diäten. Ich habe noch nie eine Diät. Doch, fairerweise habe ich einmal, als ich noch in Paris gewohnt habe, dann in so einem schönen Elle-Magazin gelesen, man müsste da irgendwie so ein Früchte-Weekend machen zum Detox und was weiß ich. Und dann habe ich mir also die Säfte geholt. Und ich hatte noch nie so einen Hunger wie nach dem ersten halben Tag nur mit diesen dämlichen Säften. Da habe ich gesagt, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Das bringt mir nichts.
War ja nur für Detox.
Ja, aber es war ja auch, dass man dann ein bisschen wieder Schwachsinn. Am Nachmittag habe ich wieder normal mir das geholt, wonach mir war, weil ich bin der Meinung, lieber bin ich ein bisschen dicker und habe keinen Krebs. Also ich finde, die Leute machen sich immer viel zu viele Gedanken für irgendwas. Also insofern habe ich das Thema auch für mich gelassen. Man muss die Dinge auf sich zukommen lassen. Das, und man muss seinem Herzen folgen. Und ich glaube, dass dann viele gute Synchronizitäten im Leben passieren.
Das klingt, andere kämpfen da ganz lange darum, um so eine Haltung zu finden, so eine gelassene Haltung.
Aber sie kämpfen. Wenn sie aufhören würden zu kämpfen und die Sachen sich einfach entwickeln lassen und dann wirklich eine Antenne für Synchronizitäten entwickeln. Also zum Beispiel so ganz blöde Sachen. Ich bin beim Einkaufen und bin knapp davor, die Butter zu vergessen. Und dann stehe ich da am Band und dann packt in dem Moment dann wirklich eine 2-Butter-Päckchen aufs Band. Und ich so, oh ja, stimmt, die Butter. Dann renne ich los und hole mir die noch schnell. Also wenn man wirklich hinguckt, das Leben ist voller Zeichen, dass man die richtige Entscheidung trifft oder man wird so vom Unterbewusstsein geleitet. Und wenn man dafür einen Blick entwickelt, dann kriegt man so viele Zeichen gesetzt. Das ist,
Wie entwickelt man diesen Blick, frage ich mich die ganze Zeit. Es klingt jetzt so, wie Sie es erzählen.
Also da muss ich fairerweise sagen, ich habe von Julia Cameron den Weg des Künstlers gelesen. Als ich in der Scheidungsphase von meinem ersten Ehemann war und meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe, wir sind ja nur schon über 20 Jahre zusammen, es war die richtige Entscheidung. oder mal sehen. Es gibt Tage, wo man vielleicht dann, aber egal.
Das ist schön, dass Sie das sagen, sonst hätte ich es nicht geglaubt.
Naja gut, manchmal wünscht man denjenigen dahin, wo der Pfeffer wächst. Da ist ja nun auch blöderweise. Also wo muss ich ihn denn jetzt noch hinwünschen? Also jedenfalls hatte mir das auch meine Freundin von dem Peter Weck Dreh empfohlen. Gesagt, da fing ich dann an, diese Morgenseiten zu schreiben. Jeden Tag 3 Morgenseiten. Und da gab es dann die Aufgabe, dass man immer nach 3 Monaten sich die nochmal durchliest und das, was man sich vorgenommen hat, unterstreicht, guckt, ob man das irgendwie schon umgesetzt hat. Und da gibt es ein Synchronizitätentraining. Und das habe ich damals entwickelt. Seit 98 ziehe ich das durch. Also das ist tatsächlich wahr, dass das eine geschulte Sache ist. Aber das funktioniert.
Und was war damals der Anlass, das zu tun?
Ja, scheiden lassen oder nicht? Und diese Frage für mich zu klären. Und das habe ich dann immer durch diese 3 Morgenseiten. Es geht man ja in ein Zwiegespräch mit sich, mit Gott, mit der Welt. Und dann kommen einem plötzlich so Lösungen. Das ist eine ganz gute Sache.
Ihr Ex hasst die Morgenseiten, nehme ich an. Nein, wie auch immer. Sie haben erzählt, dass Sie ganz am Theater angefangen haben, dass auch diese Luft und dieser Eindruck, das wahrscheinlich auch die Geräusche und das, was man hört und was man nicht hört, was man nur so als Aura wahrnimmt, diese Größe des Raums, dass Sie das so fasziniert hat. Lieber Theater oder lieber Film? Was liegt Ihnen mehr?
Ich kann zu dieser Frage leider immer nur dieselbe Antwort geben, weil ich habe Zwillinge und mein Sohn fragt mich immer, ob ich meine Tochter lieber hätte als ihn. Und meine Tochter denkt manchmal, ich hätte meinen Sohn lieber als sie.
Aber sie fragt nicht.
Sie fragt nicht, aber er fragt. Er ist der Platzhirsch, der auch viel kämpfen musste, um überhaupt zu überleben und auf die Welt zu kommen. Aber man liebt beides. Ich liebe beides. Aber ich weiß, dass meine Stärke schon die ist, mit der Kamera zu flirten und nicht einen Bühnenraum zu füllen. Aber ich liebe natürlich Theater, weil man den direkten Kontakt zum Zuschauer hat. Nur ist das nicht wirklich meine starke Seite. Man muss ja wissen, wo man mehr zur Geltung kommt und wo man nicht so zur Geltung kommt. Und definitiv.
Und die Chance, Theater zu spielen, wenn man auf Bali lebt, ist wahrscheinlich relativ gering.
Nee, die ist sogar größer, als da zu drehen. Also es gibt eine recht große Community und ich bin schon am Überlegen, ob ich da auch wenigstens zumindest Lesungen mache. Lesungen sind ja so ein bisschen für mich mein Theaterersatz. Ich habe ja mit meinen Büchern hier auch Lesungen gehalten und das hat schon großen Spaß gemacht, weil die direkte Reaktion des Publikums ist einfach ein das Schmieröl des Motors, wo man da nochmal einen draufsetzt. Und ich liebe beides, definitiv beides. Aber wie gesagt, ich habe doch anhand meiner Biografie, jetzt rede ich jetzt nicht von meinem Buch, sondern von meiner wirklichen Biografie am meisten gedreht. Ja.
Anlass für das Gespräch ist die Wiederkehr von Liebling Kreuzberg mit... Ja, Sarah als Tochter ist wieder mit dabei, gespielt von Roswitha Schreiner. Sie sind da ganz jung eingestiegen, ich glaube, sie waren 20, als sie da angefangen haben. Dann haben sie 12 Jahre diese wichtige Rolle, Tochter der Nation sind sie mal genannt worden, wegen dieser Rolle gespielt. Was war für Sie diese Serie? Also was haben Sie das damals für sich gefühlt?
Auch da habe ich mir zu viel. Ich habe sie einfach gespielt, weil sie mir Spaß gemacht hat und weil ich gerne mit Krug gedreht habe und weil es eine Otto-Meister-Produktion war und ich, wie gesagt, von einer
Serie in
die
andere. Sie fühlten sich da gut aufgehoben.
Ich fühlte mich da gut aufgehoben. Es war für mich selbstverständlich. Mhm. Es sind so die Sachen, über die man sich gar nicht so viele Gedanken macht. Aber
hatten Sie damals schon das Gefühl, das wird mein Durchbruch? Damit sind Sie bekannt geworden und es war ja auch wirklich, war ja nicht die Hauptrolle. Sie waren die Tochter der Hauptrolle. Sie waren immer präsent, aber ja auch gar nicht in jedem Film. Ich hätte ich habe es nochmal geguckt, dass das nicht so war. Aber ich hätte behauptet, die war ja immer zu sehen. Stimmt gar nicht, war gar nicht immer zu sehen.
Das war die Sache, es muss stimmig sein. Also ich rede jetzt aus dem Nähkästchen. Otto hatte mir erst die Rolle der Senta angeboten.
Ja.
Und die ist ja größer.
Die Assistentin.
Die Assistentin. Weil er dachte, auch die Kleine. Und ich, so nach den Wicherts und nach den Teufels Großmutter. Und das ist die, da ist dann, macht er mir den Gefallen und ich kriege die. Und dann habe ich die Rolle gelesen, habe dann Otto angehört und gesagt, du Otto, das ist eine tolle Rolle, aber mich interessiert nur die Tochter. Ich will die Tochter spielen. Weil ich einfach das Gefühl hatte, diese Rolle ist stimmig. So.
Und wieder dann, so dieses Ding, so aus dem Bauch raus.
Ja, das war einfach
so.
Jetzt kommt der Knaller. Ursprünglich sollte die Tochter, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, weil es gab ja anlässlich seines posthum, zu seinem 80. Geburtstag, den er nicht erlebt hat, aber es gab ja posthum diese Sendung vom RBB, wo seine Tochter auch offiziell gesprochen hat, dass sie die Rolle eigentlich hätte spielen wollen. Und das hat sich dann aber irgendwie nicht ergeben. Und also ich war sozusagen die zweite Wahl, dadurch, dass aber dann das nicht seine eigene Tochter wurde, war er dann einverstanden, dass ich die Rolle spielen durfte und es hat gepasst und darum sage ich, es sollte so sein. Es gibt Dinge, die sind im Leben einfach vorgeschrieben, wie in so einem, in einer Akasha-Chronik. Also das ist auch irgendwie so, das ist, glaube ich...
Was ist eine Akasha-Chronik?
Naja, das ist so, das ist schick. Ich weiß es nicht, bin jetzt da nicht so spirituell, aber das ist so, dass man doch sagt, dass der Lebensweg, man kann zwar seinen Lebensweg bestimmen, wie man mit bestimmten Sachen umgeht, aber grundsätzliche Sachen sind vielleicht Schicksal oder vorgeschrieben. Ich weiß es nicht. Weiß ich dann vielleicht, wenn ich mal nicht mehr lebe, dann werde ich da oben fragen. Aber es sollte so sein und es hat gepasst. Und dann wusste man ja nicht, dass Jurik wollte ja nur diese eine Staffel schreiben. Es wusste ja keiner, dass man ihn breitschlägt, dass er noch mehr schreibt. Und dann hat er auch eine Staffel da nicht mehr schreiben wollen. Die hat ja dann Plenzdorf geschrieben.
Und dann
hat
auch nicht so schlecht
dann,
war.
Die war nicht schlecht, aber sie war dann Mombijouplatz. Aber sie hat dann ja diesen Umbruch der Wende gezeigt, was ja auch sehr schön war.
Super, ja.
Ja, und überhaupt diese großen Literaten als Drehbuchautoren zu haben, war ja ein super Geschenk. Ich sage, das war Schicksal und das sollte so sein. Dann ist noch eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel. Ja. Dass wir 13 Jahre lang Liebling Kreuzberg drehen, konnte ja keiner am Anfang wissen.
Mhm. Und war es denn gut, 13 Jahre lang?
Ja, unbedingt.
Ja? Wie war das genau mit Manfred Krug zu spielen? Er, wie soll ich sagen, er war eine starke Persönlichkeit.
Es ist alle von die großes Rückgrat haben oder gute Sachen werden dann oft so ein bisschen diffamiert. Nee, also ich fand ihn einfach klasse.
Gar nicht diffamierend gemeint, aber
nein,
war schon auch der Platzhirsch.
Also er war, sagt man. Aber das sind ja immer die gerne seinen Platz behirscht hätten. Nein, Manfred war Manfred und ich meine, er war ja schon eine äußere Erscheinung, so dass man keine natürlichen Feinde hat.
Hm.
So, also ich meine, wenn man so ein Bär ist, ja, also ich meine, ein großer Bär hat selten natürliche Feinde. Er hat sehr viel Rückgrat, aber er war nie irgendwie ein derber Egoist oder sowas, der einen versucht hat, die Show zu stehlen oder so, sondern er war immer für die Sache. Er war immer für die Qualität. Er hat oft dann auch Vorschläge gebracht, können wir nicht einen Gang anders machen, dass da irgendwie die Kleine mehr zur Geltung kommt oder, also er hat sich auch bei anderen Schauspielern, gibt es übrigens auch bei meiner Biografie, Buchstabe M, habe ich ja Manfred gewidmet. Und da gibt es eben auch eine Episode, die ich dann geschrieben habe, auch so ein junger Schauspieler. Und hat er gesagt, Mensch, das ist deine Chance, bau dir das aus, lass dir Zeit beim Gang, dreh dich mehr zur Kamera. Also er hat immer wieder sich Sachen einfallen lassen, damit andere zur Geltung kommen. Das stimmt überhaupt nicht, nur wenn man ihn irgendwie überhumpeln wollte oder huddeln wollte oder es an eine Qualität ging. Dann war er unerbittlich einfach. Er hat gesagt, nö. Und ich meine, dann führt natürlich auch kein Weg an ihm vorbei, weil er auch die entsprechende Körperlichkeit mitbringt.
Und weil er Manfred Krug ist.
Weil er die halt, ja, aber er ist ja Manfred Krug geworden, weil er so ist, wie er ist.
Ja.
Er wäre ja nicht Manfred Krug geworden, wenn er eben nicht dieses Rückgrat und nicht diese Haltung gehabt hätte. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das Buch Abgehauen gelesen haben, aber dass ein Mensch auf die Idee kommt, in einem DDR-Staat, wo jeder Schiss vor der Stasi hat, sein eigenes Haus zu verkabeln, um die Stasi mit den eigenen Mitteln zu schlagen. Ich meine, mehr kann doch eigentlich nicht über einen Menschen ausgesagt werden, oder?
Ja.
Sein Haus zu verkabeln, um mit denselben Mitteln gegen dieses Regime vorzugehen. Das ist doch sagenhaft. Also ich meine, das spricht doch aus, was das für ein Mensch war. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an Manfred überhaupt denke. Und so war er auch am Set. Und er hat mir so viele Tipps gegeben. Ich bin mit vielen Schauspielern zusammengekommen und habe tolle Kollegen gehabt. Aber jemand, der sich Gedanken gemacht hat, wie der andere vor der Kamera wirkt, das habe ich wirklich nur bei Manfred erlebt.
Mhm.
Muss ich sagen.
Und hat er die Kleine zu Ihnen gesagt?
Die Kleine.
Ja.
Kleine, genau.
Obwohl Sie haben das mal schon ein paar Mal gesagt, ich habe da mal gedacht, so klein ist die doch gar nicht. Aber im Vergleich zu Manfred Krug
natürlich.
Sind die wahrscheinlich wirklich,
genau. Genau, ich war die Kleine und ich war ja seine Tochter.
Also ja, sowieso auch in diesem Sinne die Kleine. Eben der Markenkern der Serie ist dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn. Den verkörpert Manfred Krug da, der Anwalt Liebling. Ist das was Sie auch fühlen? Das kommt ja jetzt auch wieder. In dem neuen Film.
Genau, das trifft den Spirit der Gerechtigkeit. Aber das ist ja eben Manfred. Und es wurde die Serie ihm auf den Leib geschrieben von Jurek Becker. Weil er war ein Mensch mit einem sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Und Sie selber, fühlen Sie das auch so?
Ja, ich auch. Ich bin leider genauso. Also was heißt leider? Macht einem nicht immer Freunde. aber
Anerkennung.
Aber Anerkennung, ja.
Ja.
Nee, also ich nehme dann auch kein Blatt vor den Mund. Also das ist, da
spiegeln
wir uns. Vielleicht sind wir uns auch deshalb begegnet. Dann bin ich wieder beim Schicksal.
Sind Sie wieder beim Schicksal.
Ja.
Genau. Der Gerechtigkeitssinn. Und der kommt jetzt auch in der neuen Serie wieder vor.
Der sehr wichtig ist, weil er ja die neue Generation spiegelt und weil wir das brauchen. Wir brauchen jetzt, sind wir auch wieder in Deutschland an einem Punkt für eine bestimmte Aufbruchsstimmung und die gehört der neuen Generation. Und das ist sozusagen die Adaptation der 80er Jahre jetzt auf die neue Generation. Und das ist, glaube ich, sehr gelungen. Es ist diese positive Stimmung, mit der man auch den Zuschauer am Ende entlässt. Und es ist der Generationskonflikt, wie wir bestimmte Sachen sehen und uns auf den Mund geschaut. Das hat der Autor wirklich im Sinne von Jurek Becker auch getroffen. Und es ist den jungen Leuten auf den Mund geschaut. Und das ist für die neue Generation geschrieben. Und ich hoffe, wir finden den Anklang, auch wenn es bestimmt Fans gibt, die sagen, hoch und ohne Manfred und so. Aber sie haben Manfred sehr liebevoll eingearbeitet mit seiner Stimme und mit anderen Gimmicks, dass er ist präsent. Man kriegt noch einen Hauch Manfred mit, also einen Hauch Robert mit. Und das ist eine gute Sache.
Und seine Tochter ist ja mit dabei.
Und ich rede jetzt von seiner Enkeltochter. Das ist ja meine Tochter. Und seine Enkeltochter hat auch so ein bisschen seinen Charakter, hat auch seine Bewegung. Sie hat ein bisschen auch was von ihm, muss sie manchmal so schmunzeln, wenn sie sich so im Büro bewegt hat.
Ja?
Also, ja, und sie ist gut getroffen. Also, das, und die Figur Lisa führt natürlich seinen Gerechtigkeitssinn weiter. Sie ist auch der Robin Hood der jungen Generation.
Der jungen Generation. Damals ging es ganz viel um auch so soziale Fragen. Was ist jetzt das, wofür sich der Robin Hood oder die Robin Hood der neuen Generation einsetzen müsste?
Das ist geblieben. Es bleiben viele soziale Fragen auf alle Fälle. Das ist ja das, was man wirklich dem kleinen Mann auf den Mund schaut. Nicht jetzt wieder
und der kleinen Frau.
Und der kleinen Frau, genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man wieder den Krimi und man sucht den Mörder oder irgendwie, was ja das, die Fernsehlandschaft am meisten belagert. Sondern es ist wirklich so, dass man mit den Problemen der Generation, auch des Generationskonfliktes umgeht. Sie hat ja die Partnerin, ist ja die andere Generation bei ihr in der Kanzlei.
Die das ordentlich organisiert hat, die ordentlich Geld verdient.
Genau. Ja. Aber die auch sozusagen die Meinung der älteren Generation vertritt. Also gendern doof findet und solche Sachen, auch aus ihrer Sicht heraus. Auch mit einer absoluten Daseinsberechtigung. Also es wird nicht geurteilt, es wird auch nicht verurteilt, sondern es werden beide Generationen beleuchtet durch ihre Brille. Und das finde ich gut. Und da fühlt sich jeder getroffen und jeder gut wiedergespiegelt. Und das ist der Spirit ja auch schon gewesen in der ersten Serie, dass man immer wirklich dem kleinen Mann in die Seele geguckt hat. Und das ist geblieben.
Nur, dass Sie jetzt bei den Alten sind.
Das ist der Witz dabei, genau. Aber meine Rolle ist ja nach wie vor nicht riesig, aber prägnant halt einfach. Sie bleibt halt, wie
sie. Und Sie sind ja am Ende, natürlich neben der Hauptfigur, die jetzt in die Kanzlei einsteckt, die Enkeltochter vom alten Liebling, Sie sind die Tochter.
Ja,
Sie sind die den Spirit mitbringen muss.
Genau, ich bin die Verbindung sozusagen.
Sie sind die Verbindung.
Das Verbindungsglied zwischen ihr und ihm.
Ja, genau. Na klar. Ja, das ist doch. Sie waren die Tochter der Nation, das fand ich ein sehr schönes Zitat. Dann waren Sie die erste Kommissarin, die so komplett anders aussah, die Minirock trug und auch in absurden Situationen Stöckelschuhe. Und dann habe ich im Klappentext Ihrer Biografie gelesen, sie polarisiert gern. Wenn man das in einen Klappentext schreibt, dann muss da wirklich was dran sein. Und ich habe gedacht, wirklich? Stimmt das? Warum? Sie polarisiert gern?
Doch, es gibt ja Leute, die das einen absoluten Skandal fanden, dass ich da nicht in Turnschuhen und Jeans rumgesprungen bin als Kommissarin zum Beispiel. Es gab Leute, die fanden das ganz toll. Und es gab Leute, die dann gesagt haben, das sei ein ungeziemes Verhalten von Kommissaren. Aber das stimmt nicht. Es gab also im realen Leben, ich habe ja zu dem Zeitpunkt in Paris gelebt, echte Kommissaren, die wirklich auch so rumgelaufen sind in Kostümrock und in Stöckelschuhe. Also das hat überhaupt nichts, das hat mich ja auch inspiriert. Das hat jetzt also nichts Irreales, aber es war natürlich neben Frau Volkerts das absolute Kontraststück. Hinterher ist es aber dann, glaube ich, schon salonfähig geworden. Also dann haben wir auch noch andere da sich bisschen auch so anders
aber das nehmen Sie jetzt auch gar nicht so wahr. Nehmen Sie sich als Persönlichkeit jetzt nicht in dieser Rolle auch als polarisierend wahr?
Ja, es gibt bestimmt, mein Mann polarisiert bestimmt.
Aber ja, Sie nicht.
Also ich nehme mich wahr, wie ich bin, aber ich weiß, dass nicht viele Leute, ist wie bei Manfred, es gibt welche, die finden es ganz toll und dann gibt es eben, wie sie sagen, der ist dann Platzhirsch und die damit nicht so umgehen können. Also ich glaube, mit bestimmten Persönlichkeiten können nicht immer alle Menschen gleich umgehen. Das ist das Polarisierende. Aber es ist schön, dass Sie wenigstens den Klappentext von meinem Buch gelesen haben. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Buchstaben abfragen, zu hören.
Ich war vorhin, als Sie M gesagt haben, habe ich überlegt, was war nun mal M?
Manfred natürlich.
Ja, war jetzt nicht so schwer, aber ich bin auch nicht sofort drauf gekommen. Sie haben es auch schnell gesagt, aber vielleicht wäre ich noch drauf gekommen. Sie waren da ganz jung, Tatortkommissarin. Ich weiß jetzt nicht wie alt, aber ja, auch noch Mitte 20.
Ja, genau.
Haben Sie auch parallel gemacht zum Liebling Kreuzberg und die Kommissarin in Düsseldorf war das. In Düsseldorf die Kommissarin. Wenn man das geschafft hat in Deutschland, hat man es als Schauspielerin ja geschafft, als Tatortkommissarin. Dann kann man sich einfach im Sessel zurücklehnen und warten, was das nächste schöne Angebot wird, weil es kommt bestimmt was, weil Tatortkommissarin. Warum haben Sie aufgehört damit?
Weil, also ich bin ja immer, also ich habe am Anfang gar nicht gleich zugesagt bei der Kommissarin, wo sich dann meine Agentin völlig die Haare gerauft hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich die Elisabeth im Don Carlos gespielt und war der Meinung, dass ich doch dem Theater mehr zugeneigt bin als dem Drehen. Und Liebling Kreuzberg zu drehen hat mir sozusagen gereicht und dann habe ich erstmal nö, war so meine erste Reaktion, was soll ich mir als Kommissarin da rumrennen?
Und ihre Agentin hat gedacht, der ist nicht
zu helfen.
Was kann
man denn da spielen und so, meine Agentin, oh nein, erstmal aufgelegt, okay, und dann kam nochmal dann einen Tag später, hast du jetzt nochmal nachgedacht und sag mal, bist du noch ganz fit? Und weißt du eigentlich, was das bedeutet? Das ist ja die erste Liga und so. Und dann habe ich gedacht, okay, na gut, dann unterschreiben wir da mal für, weiß ich nicht, 3 Folgen oder was. Also ich wollte da auch nicht, ich bin ja dann immer sehr vorsichtig, ich will ja erstmal alles auf mich zukommen lassen. Und dann haben die verlängert und dann habe ich nochmal bei der Verlängerung zugesagt. Und dann wollten die, das steht übrigens auch in meiner Biografie, die sie offensichtlich nicht ganz gelesen haben. Und dann sollte plötzlich verlängert werden bis zum Jahr 2000. Und zu dem Zeitpunkt, als sie mich das gefragt haben, da hatte man so wie die Odyssee im Weltall das Gefühl gehabt, ich müsste einen Ehevertrag unterschreiben oder irgendwie sowas. Ja. Und das kam für mich erstmal gar nicht in Frage.
Warum nicht?
Ich wollte auch erstmal... Ja, ich wollte erst mal sehen, es war klar, dass Klaus aussteigt. Der wollte ja da diese was
Klaus Ass.
Genau, der wollte Ass drehen als Konkurrenzprodukt und der wollte da nicht weitermachen. Ist aber, wie gesagt, habe ich ja auch gut geschrieben. Und dann wollte ich erst mal gucken, wie sich das entwickelt zwischen Martin und mir oder wie sich die Rolle weiterentwickelt. Weil ja, Tatortkommissar ist wirklich eine ganz tolle Sache, aber was spielen Sie da? Wo waren Sie zur Tatzeit? Wenn Sie sich dann nicht einfallen lassen, der apfelessende Hintergrundmensch zu sein oder irgendwie, Sie sind ja nicht wirklich das, worum es geht. Sie sind nicht das Opfer, wo dann vielleicht in Flashbacks was aus dem Leben erzählt wird. Und Sie sind auch nicht der Täter, der wirklich im Fokus der Geschichte steht. Sie sind
aber
der Ballspieler.
Nee,
sind sie eben nicht. Sind sie schauspielerisch betrachtet, was das Spielfutter anbelangt. Ich meine, gut, jetzt wenn man das natürlich über Jahre spielt, dann hat man seinen eigenen Duktus, dann hat man seinen Habitus und so. Klar, über Jahre etablieren die Kommissare dann ihre Art und Weise. Das habe ich dann auch begriffen. Aber rein hypothetisch besteht ihre Aufgabe darum, da grübeln von einem Whiteboard zu stehen und da dann irgendwie Todesopferfotos hinzuklatschen und dann zu überlegen, wenn der Zug um 9.15 Uhr fuhr, dann kann der nicht am Tatort um 7.20 Uhr sein. Ist doch was anderes, als wenn sie eine Mutter spielen, die ihr Kind verliert oder die Geliebte spielen, die heimlich der Ehefrau hinterher schleicht, um zu wissen, ob der Mann sich endlich trennt. Oder das sind doch ganz andere. Ich habe danach dann MS Königstein spielen dürfen an der Seite von Dietmar Schöner als seine junge Geliebte. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil da konnte ich was spielen mit Emotionen, mit einem Mensch mit Emotionen. Das andere ist, wie gesagt, wo waren Sie zur Tatzeit? Ich will die Rolle nicht klein machen, sie war ein Meilenstein und ich habe diese Rolle geliebt. Aber für mich war einfach klar, dass ich nicht bis zum Jahr 2000 unterschreiben könnte. Ich meine, ich würde jetzt wieder gerne, wenn es dann noch ein Revival wie Sarah als Miriam Koch mal in einer Extra-Folge gebe, würde ich bestimmt auch ja sagen, würde jetzt auch nochmal anders damit umgehen. Aber damals.
Aber Sie würden jetzt auch nicht bis 2050 unterschreiben
wollen.
Nein,
es ist, ich meine, man will sich ja ausprobieren und ich fand mich zu jung, um jetzt da wirklich wie so ein Schauspielbeamter da.
Schauspielbeamter.
Ja, und ich, wissen Sie, wo ich wirklich Riesenspaß beim Spielen entwickelt habe? Was ich auch nie gedacht hätte, weil man ja als Schauspieler, vor allem wenn man einen Tatort gedreht hat, immer denkt, naja, Telenovela. Haha.
Rote Rosen.
Was ich da spielen konnte, das war
hunderte Folgen lang.
500. Das war irre, das und so dicht und alle Emotionen und alles, was ein Mensch ausmacht. Das war toll. Das war eine Mischung aus Theater. Ich rede jetzt hier schon wieder so laut, weil ich so enthusiastisch bin. Das war eine Mischung aus Theater und Drehen, weil man ja so in einer festen Kulisse und dann auch mit tollen Kollegen auch Sachen noch ausprobiert und so. Wow, das ist doch das. Man will doch Schauspieler werden, um ganz viele Facetten zu zeigen, um in ganz viele Situationen zu schlüpfen, um ganz viele Menschen wieder zu spiegeln. Und dann das Futter hatte ich bei Rote Rosen mehr als beim Tatort.
Mhm. Obwohl das anders
bewertet wird. Aber das war auch, wo ich jetzt wieder...
War in das Wurst?
Nein, soll ich jetzt mal wieder von meinem Schicksal erzählen?
Ja,
ich bin
erzählen
auf
Sie
Bali.
Vom Schicksal.
Ich bin auf Bali und durch irgendeinen Quatsch habe ich noch kurz vorm Abflug das Buch Die TV-Falle von Schawinski in die Hand bekommen.
Mhm.
So. Und dann habe ich so im Flug gelesen nach Bali, ja, die TV-Falle und so. Boah, und fand das mal so interessant, hinter die Kulissen von Sat.1 zu gucken.
Ja.
Und er widmet, damals ging es ja los mit der Telenovela, und er widmete dann wirklich ein ganzes Kapitel der Telenovela und hat geschrieben, eben Kosten, was es kostet, warum, wieso und weshalb die Telenovela eigentlich das Format der Zukunft ist, beziehungsweise nur die Telenovela dann eben den Luxus anderer Filme zu drehen, dem Sender finanziert. Aha, boah. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal so. Und er rät jedem Schauspieler an, dem nicht hochnäsig gegenüberzustehen, stand da noch, sondern sich damit anzufreunden, dass das vielleicht doch eine ganz wichtige Sache war. Ich habe das Buch aus, meine Agentin ruft an und sagt, du bist zum Casting eingeladen bei Rote Rosen, jetzt bist du ja gerade nach Bali geflogen. Würde dir das was ausmachen, zurückzukommen? Dann habe ich wieder gedacht, jetzt habe ich gerade die TV-Wahl gelesen und Herrn Schawinskis Plädoyer für die Telenovela. Naja, und da hat mich so lange fest, aber ich dachte, egal, wurscht, die nehmen mich ja vielleicht gar nicht. Und dann bin ich hingeflogen und sie haben mich genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, für 100 Folgen können wir es ja mal probieren. Ganz vorsichtig, wollte also so, war genauso mit Vorurteilen belegt wie.
Na klar, ja.
Und dann habe ich da 3 Tage gedreht und es hat mir so einen Spaß gemacht, weil wie gesagt, es war wie zwischen Theater und Drehen und mit 3 Kameras und das Tempo und diese tollen Kollegen, die ja auch gestandene Theaterschauspieler eigentlich sind.
Und man bleibt natürlich an so einem Handlungsstrang dran.
Irre, das war so irre. Und dann habe ich natürlich gedacht, lass es bitte die 250 Folgen werden. Und als ich dann schon bei der 200. Folge war, habe ich gedacht, grübel, wie kann ich das schaffen, noch länger da zu bleiben? Und dann hatte ich eine Idee, die habe ich dann der Redakteurin vorgeschlagen, die hat es dann an die Drehbuchautoren weitergegeben und dann kam eben die Staffel mit meinem chaotischen Vater und so und dann sind eben aus 250 Folgen 500 Folgen geworden.
Und dann haben Sie ja während, wenn ich das jetzt zeitlich richtig zusammenkriege, während dieser Rote-Rosen-Zeit auch noch Ihre Kinder gekriegt?
Nee, eben nicht. Die kamen dann.
Die kamen danach. Die kamen danach.
Ja. Ich bin da ausgestiegen, dann ist Ruhe gekommen und dann, ja.
Und dann hat der Körper gesagt, jetzt geht's.
Das wäre eigentlich gar nicht gegangen. Ich muss schon sagen, es ist eine solche Hochleistung von den Schauspielern, die so eine Telenovela da hinlegen. Ja. Weil alleine man ist mit dem Textbuch auf dem Bett eingeschlafen, um 3 Uhr nachts, das flog dann irgendwann an den Boden, man wurde wach. Und 40 Minuten, 5 Bücher die Woche lesen, lernen und es war ja jetzt nicht eine kleine Rolle, sondern war ja dann eben eine Hauptrolle. Das ist so, es ist so viel Pensum und es ist so hart, also wirklich 12 Stunden am Tag. Man ist um 7 in der Maske und man verlässt um 7 Uhr das Set. Also das ist
da
schon...
Da ist nicht viel Leben nebenbei.
Und dann lernen, lesen, lernen. Das ist der Wahnsinn. Das ist, aber es ist wie so ein Hochleistungssport. Das macht wahnsinnigen Spaß.
Mhm. Bedauern Sie es, dass es dann vorbei war?
Ich hatte mir am Anfang, als es dann wirklich, das war ja noch die Zeit, wo ja die Roten Rosen immer auf 2 Frauen gemünzt waren. Mhm. Das hat sich ja jetzt das Konzept dann jetzt doch geändert. Und nach mir die die übernächste Gärtnerin ist ja dann doch als kontinuierliche Rolle geblieben. Es hat schon wehgetan, aufzuhören, aber der Strang war zu Ende erzählt. Und ich meine, Gott sei Dank, weil sonst wäre ich jetzt keine Mama vielleicht.
Ja, und das ist ja auch ein Hochleistungsaufgabe.
Das war dann, Gott sei Dank hatte ich das Training der Roten Rosen, was Schlafmangel
und hatten Sie schon ein gewisses Training.
Genau, da war ich dann gut drin.
Ja. Wie haben Sie diesen Bruch, es war ja vielleicht schon ein Bruch, aus dem wirklich Arbeiten, Alltag zu Familie, Alltag gemanagt? Ihre Kinder sind gekommen, Ihre Eltern wurden krank, Sie haben sich komplett darauf konzentriert, Sie waren nicht mehr zu sehen im Fernsehen, weil sie ein anderes Leben geführt haben.
Ich war aus der Matrix geschossen. Ich bin in der normalen Matrix gelandet. Das habe ich ja auch versucht in diesem Buch zu verarbeiten oder auch zu sehen. Ich habe endlich mal, seit meinem 10. Lebensjahr habe ich ja kontinuierlich gearbeitet und gedreht. Ich hatte dann endlich mal den Genuss, das reale Leben kennenzulernen. Das hat man ja nicht. Man lebt in Hotel. Ich habe ja dann auch immer noch woanders gedreht. Ich habe ja nicht ganz selten nur Liebling Kreuzberg, meine kleine Sarah Liebling, zum Ende da. Ich war ja dann immer für Anke in Köln. Und
Anke Engelke
in Köln, Entschuldigung. Ja, und immer woanders, immer in Hotels. Man kauft sich Sachen zum Anziehen, die hängen zu Hause. Und dann kommt man nach 2 Jahren wieder, weil man noch eine Staffel noch eine Staffel gedreht hat und dann passen einem die Sachen schon nicht mehr oder sie sind nicht mehr in oder man lebt immer nur aus dem Koffer, immer reduziert und ich hatte immer das Gefühl, es ist ein Sterbetraining, weil man nichts mitnehmen kann. Ja, das war wirklich meine Haltung. Es ist, du übst zu sterben, weil du musst ja mal gehen und alles zurücklassen und du gehst immer mit der nächsten Rolle in eine fremde Stadt, in ein Hotel und lässt alles, was du eigentlich als irdisches Leben brauchst, hinter dir. Deine Möbel, deine Bücher, alles das, was du kannst das ja nicht alles mitnehmen. Und das war für mich immer, ich sag immer, es war mal Sterben trainieren, weil du dich immer nur noch auf dich zentriert hast. Und wenn man deine Seele geht, dann bist du ja nur noch auf deine Seele und auf dich zentriert. Also ich hatte eine verrückte Haltung zu meinem Beruf. Und ist ja klar, wenn man so jung angefangen hat und so viel gedreht hat. Und für mich war das dann am Anfang auch wie eine Rolle. Jetzt schlüpfst du in die Mutterrolle und du schlüpfst in die Rolle der Pflegerin deiner Eltern. Also ich hatte mir natürlich noch Zusatzkraft besorgt, weil meine Eltern hatten sich diesen MRS-Virus da aus dem Krankenhaus mitgenommen und ich durfte also bestimmte Sachen nicht machen, weil ich meine Kinder noch gestillt habe zu dem Zeitpunkt. Aber ich war immer da, immer präsent, habe alles organisiert, jede Reha, meine Mutter nach Bernau gebracht mit den Kindern hinten im Auto, Kilometer hinter mich gebracht, um sie wirklich jeden Tag sehen zu können. Also es war Wahnsinn. Da war gar kein Platz. Also da war noch nicht mal Platz, darüber nachzudenken, hips, wann drehe ich denn das nächste? Oder warum kommt jetzt kein Drehbuch? Oder was kann ich machen? Das war vollkommen, man hat nur noch im Tunnelblick funktioniert. Im Fulltime-Job und im Tunnelblick nur noch funktioniert. Und dann, wie gesagt, die Eltern zu verabschieden, war eine Lebenslektion. Wieder sterben, das Sterben zu integrieren im Leben, weil man ja nur in fiktiven Rollen gar nicht sein eigenes Leben gelebt hat, die ganzen Jahre. Und das habe ich genossen. Ich habe wirklich die letzten Jahre, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich 2017 das letzte gedreht habe. Als ich jetzt gesagt habe, 2017 stand es das letzte Mal vor der Kamera. Ups, ich hatte das Gefühl, es sei gestern gewesen. Also ich habe die Zeit auch nicht verrinnen sehen.
Und Sie konnten es noch?
Ja, es fiel die erste Klappe und ich habe erst gedacht, werde ich mich verhassen? Nee, aber da war das auch so schön, dass es Sarah war, dass es so diese Vertrautheit mit der Rolle war. Das hat mir natürlich auch extremst gut geholfen.
Und waren Sie selber dann sehr aufgeregt nach dieser Zeit, nach dem Jahr 2017, haben Sie gesagt? Da waren schon viele Jahre, in denen Sie gar nichts gemacht haben, also weiß nicht, gar nichts gemacht haben, aber ja, also, gar nichts also gespielt haben vor der Kamera.
Ja. Also ich hatte ja meine Lesung zu meinen Büchern, wo ich dann doch meinen Kontakt zum Publikum hatte. Aber da hat man ja sein Buch in der Hand und da ist man, das
man
ist ja
erzählt
auch mal von sich. Genau.
Ja.
Der Fakt, dass es Sarah war, dass das die Rolle war, die am meisten meine Karriere geprägt hat, hat mich da reingebracht. Und es war wie, als hätte man mich aus einer Hypnose wachgeknipst. Also so, als sei ich wie, ich war so dieses hypnotisierte Familientier und plötzlich macht einer Schnipp und da war doch noch was anderes in deinem Leben. Hey, Roswitha, Moment mal.
Wieder wachgeküsst. Und was kommt jetzt? Na, aber so allgemein können Sie doch sagen, dass es ein Neustart werden soll oder dass Sie dann doch lieber wieder nach Bali zurückkehren und das.
Also mein Lebensmittelpunkt ist natürlich da, wo meine Kinder sind. Aber ich denke, vielleicht inspiriert das ja doch auch wieder Autoren oder Redakteure zu sagen, ja, so Mitte 20-Jährige oder also, der jungen Generation, die jetzt Mitte 20 sind, die alles zum ersten Mal erleben, heiraten oder Familie gründen oder wirklich in der Karriere durchstarten oder so. Das sind ja alles die Geschichten, die jetzt erzählt werden für diese Generation. Die brauchen Mütter. Also ich meine, sowas spiele ich dann schon gerne. Also würde ich mal sagen, das ist ja interessant. Aber die Welt gehört der kommenden Generation. Deshalb gehört auch Liebling Kreuzberg, so wie es jetzt geschrieben ist, der kommenden Generation. Und ja, also ich habe da überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich bin ja gestern auch aus dem Flieger gestiegen und bin da. Also da hätte ich jetzt kein Problem mehr damit, weil meine Kinder, die jammern zwar, aber die müssen ja auch mal auf eigenen Beinen stehen. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich lange genug gewartet. Also ich würde mich freuen, wenn es schöne Sachen gibt. Und ich würde auch gerne wieder drehen, ja. Und jetzt ist es natürlich leicht, weil die Sarah ist mir vertraut, aber ich traue mir auch wieder andere Rollen zu. So ist es nicht.
Ja. Erleben Sie das auch, was andere Kolleginnen Ihres Alters beklagen? Zu alt für jung, zu jung für alt?
Also das erlebe ich eben nicht. Also ich bin ja ein sehr anachronistischer Mensch, weil ich habe ja meine Kinder nicht extra, aber es hat sich so ergeben, sehr spät bekommen. Das heißt, ich bin ja in so einem, wie gesagt, ich habe ja diesen Bruch nicht erlebt mit Empty Nest und dann auch keine Drehbücher im Briefkasten, sondern bei mir ist immer Action und es ist, ich nehme das Leben so, wie es ist und habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Und es gab ja Angebote dazwischen, die dann aber mit den Kindern und den Eltern, wo das einfach nicht passte, weil es nicht dieselbe Stadt war oder wie auch immer. Weiß ich nicht, nee, weil mein Leben, der liebe Gott weiß schon, was für mich das Richtige ist.
Sie haben während dieser Zeit bestimmt auf vieles verzichtet. Sie haben schon erzählt, dass Sie das Loslassen und das Abschiednehmen gelernt haben, lernen mussten, auf unterschiedliche Art und Weise. Sie haben auf viel verzichtet, aber man gewinnt dann ja auch häufig was. Was ist die Essenz? Was ist das, was Sie als Gewinn aus dieser Zeit, in der Sie nicht die Roswitha Schreiner waren, die alle kennen, mitnehmen?
Also der Gewinn ist diese große Lust am Schreiben. Der Gewinn ist, mit sich selbst wirklich ins Reine zu kommen. Darum kann ich auf die Frage sagen, gibt es irgendwas zu bereuen? Nee. Oder was würden Sie der Roswitha von vor 20 Jahren raten oder 30 Jahren raten? Ja, nix. Weil man muss dann irgendwann sehen, dass Dinge stimmig sind. Und dann, ja, man kann lernen, in sich zu ruhen. Und was mich wirklich glücklich macht, ist, dass ich für meine Eltern da gewesen bin. Also ich hätte mich nichts mehr fertig gemacht als denen, nicht das. Und ich denke immer noch heute, es war viel zu wenig, was ich denen gegeben habe. Ich hätte noch mehr geben müssen, weil ich natürlich auch mit meinen Kindern, meine Güte, dann hat mein Papa gerade nach meiner Hand gegriffen und ich saß da und dann hat mein Sohn, kam der auf die Idee, irgendwie das Waschbecken im Bad zuzustöpseln und dann ist alles übergelaufen und es war eine Katastrophe und da musste ich schon wieder vom Bett meines Vaters weggraben. Weil mein Sohn hat dann auch wirklich nur Blödsinn gemacht. Oder es war mit Zwillingen und meinen Eltern ein reines Abenteuer, das muss ich wirklich sagen. Aber ich war da.
Sie kann nichts mehr umhauen.
Es kann einem da nichts mehr umhauen. Aber das ist das, eben die Essenz ist zu wissen, ich war für meine Eltern da. Und das ist schon mal besonders schön. Ich habe die nicht ins Heim gegeben. Ich hatte einmal so einen Moment, aber nicht, weil ich bei mir das zu viel gewesen wäre, sondern meine Mutter, die hatte ganz viele Tabletten und bekommen, so diese Schachteln von Montags bis Sonntags. Und da lagen pro Tag alleine 20 Tabletten drin. Und dann war sie überhaupt nicht mehr richtig ansprechbar. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was nimmst du hier für eine Verantwortung auf dich? Vielleicht ist sie doch in einem Heim besser aufgebracht, wo professionelle Menschen sich um sie kümmern. Und dann hatten wir aber Gott sei Dank unseren Dr. Pilz, der in unserer Region als Hausarzt auch noch Hausbesuche machte. Den habe ich dann angerufen, der ist gekommen, der hat sich dann wirklich meine Mutter angeguckt, der hat sich die Pillenschachtel angeguckt, der hat erstmal über die Hälfte reduziert und plötzlich war meine Mutter wieder klarer und dann konnte ich auch wieder richtig mit ihr kommunizieren, obwohl sie durch den Schlaganfall sprachlich ein bisschen reduzierter war. Aber sie war da und wir konnten, und dann wusste ich, ich bin offen richtigen Weg und ich bin froh, dass ich da nicht eingeknickt bin. Aber es gab natürlich diesen Moment des Zweifels, wo man gedacht hat, Mensch, machst du das richtig? Und nein, es war richtig, dass meine Eltern zu Hause bei sich sterben konnten und dass ich auch die Phase miterlebt habe, als meine Mutter für sich beschlossen hatte, wirklich zu gehen. Das war hart. Das war hart, weil sie hat 5 Tage gekämpft. Und wenn sie einen Menschen lieben und 5 Tage in den Tod begleiten, das ist was ein ganz großer Gewinn in ihrem Leben ist, weil ich hatte das Gefühl, sie hat mich in diese Welt hineingeboren und ich war bei ihr am Sterbebett, um sie in die andere Welt hinein zu gebären, im gewissen Sinne. Das war ein solch mystischer, intensiver Moment. Ich weiß nicht, ob sie noch ihre Eltern haben. Es war sehr intensiv und es war sehr, 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 sehr wichtig. Und das war ein Geschenk, weil das einem ja zeigt, was das Leben eigentlich bedeutet. Das ist ein Geschenk und das hätte ich nicht erlebt, wenn ich von einem Drehort an den anderen geflitzt wäre.
Jetzt trinken wir mal einen Schluck.
Ich musste einmal atmen, weil das ja dann doch immer wieder hochkommt.
Ja. Ja.
Darum habe ich auch das Buch geschrieben und das war, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja. Wo fühlen Sie sich jetzt zu Hause?
in mir.
Das ist sehr schön. Sehr schön gesagt. Dann muss ich doch noch mal banaler fragen. In mir ist eine sehr schöne Antwort, aber Sie haben jetzt schon ganz viel von Indonesien, von Bali gesprochen. Bali gehört zu Indonesien. Da sind Sie, da leben Sie jetzt. Das ist jetzt Ihr Lebensmittelpunkt. Sie sind hierher gekommen, jetzt um über Liebling Kreuzberg zu erzählen, weil Ihnen das am Herzen liegt. Aber Sie sind in Bali eigentlich.
Ich bin dabei, meine Seelenanteile wieder einzusammeln, nachdem ich ganz viel geben durfte in den letzten 10 Jahren meinen Kindern, meinen Eltern. Es ist Liebling, und es ist wirklich Liebling Kreuzberg. Es war ein Seelenteil von mir. Die erste Klappe fiel und ich war wieder da, wo ich eigentlich seit meinem 10. Lebensjahr immer sein wollte. Im Oktober 22 habe ich beschlossen, meine Kinder kommen jetzt in die 5. Klasse. Ich bin damals mit der 5. Klasse ins französische Gymnasium gekommen. Und wenn nicht jetzt, wann dann, sollte man sie mal für ein paar Wochen aus der Schule nehmen und mal in eine englischsprachige Schule schicken. Vor allem, weil sie durch Pandemie und Lockdown so gut wie überhaupt kein Englisch in der Schule hatten. Und wir sind nur mit, und ich habe beim Schulamt angefragt, gesagt, ich möchte jetzt zu den Weihnachtsferien nach Bali gehen, meine Kinder in eine indonesische Schule einschreiben, also November, Dezember, also jetzt ein bisschen vorher fliegen und dann noch bis Ende Januar, ob ich die 3 Monate für die Kinder freikriege. Und wir sind wirklich nur mit dem Koffer losgeflogen und ich hatte echt nur so ein Minisemester vor. Und ich stelle, das war wie bei Liebling Kreuzberg, als die erste Klappe fiel. Ich habe 3 Nächte auf Bali verbracht, Frösche quaken, abends Grillen zirpen, Regen rauschen, der Duft, die Gamelan-Musik im Hintergrund, weil wir auch noch neben einem Tempel gelandet waren. Da habe ich nach 3 Tagen zu meinem Mann gesagt, das war doch das, wo ich 2012 mal mit dir hin wollte. Eigentlich wollte ich mal hier leben.
Ja.
Das war auch so ein Auf, wieder auch ein Wach geküsst.
Ja.
Und da habe ich schon gedacht, also ich glaube, ich will eigentlich nicht mehr zurück, aber jetzt schau mal, wie es mit den Kindern weitergeht.
Ja.
Und dann haben die sich erst sehr gequält mit Englisch, hatten dann aber so nach 8 Wochen platzte bei meiner Tochter den Knoten. Mein Sohn brauchte ein bisschen länger, der war noch nicht so wirklich angekommen in der englischen Sprache. Und dann habe ich das Schulamt angeschrieben und gesagt, wir machen das Schuljahr zu Ende, geht das bitte, weil das die jetzt da rauszureißen, wäre eine völlig blöde Aktion.
Ja.
Dann haben die das genehmigt und dann sind die aber in die nächste Klasse versetzt worden. Dann hat meine Tochter auch noch einen Hund gefunden, dann haben wir uns auch noch einen Hund angeschafft und plötzlich war das klar, da hat sich das auch von alleine entwickelt. Es hat sich entwickelt, dass Bali zu unserem Lebensmittelpunkt wurde.
Auch das haben Sie nicht strategisch geplant, sondern...
Auch das war überhaupt nicht geplant,
weil
wir kamen nur, es kam einfach. Und jetzt möchte ich auch erstmal, dass meine Kinder da ihre Schule weiter besuchen, solange es geht, solange es wirklich sinnvoll ist. Ich kann nicht strategisch planen, kann ich nicht. Und ich meine, ich bin früher auch hin und her geflogen. Also ich bin auch mal für Rote Rosen, da gab es irgendeinen Nachdreh, da war ich gerade, oder zum Casting, dann fliege ich halt, das ist dann...
Ja.
So, ich bin ja sonst sehr ökologisch. Wir schlafen zum Beispiel nie mit Klimaanlage oder so. Ich finde das völlig bescheuert, wenn Leute hier aus kalten Ländern da nach Bali fliegen und eigentlich nicht heizen müssten und sich freuen könnten, dass sie wenig CO2 verbrauchen, aber dann den ganzen Tag die Klimaanlage auf 18 Grad laufen haben. Nein, wir haben die ersten 2 Jahre wie im Urwald gelebt. Also meine Familie muss wirklich einiges mitmachen, weil ich fand das jetzt ganz ökologisch und ganz toll, dass wir in einer Bambushütte leben, nur mit einem Strohdach. Und dann kam sogar die Direktorin von der Schule meiner Tochter und hat gesagt, sie muss sich das jetzt mal angucken. Meine Tochter hat sich im Unterricht beklagt, sie hätte ein Haus ohne Wände. Das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Hat es dann aber gesehen. Also wir haben wirklich wie im Urwald gelebt. Leider ist das
so eine Hütte, die...
Eine Hütte, die
stand... Raum.
Nein, wir hatten 3 Hütten.
Aber,
so ist es nicht. Aber immer nur Alang-Alang-Dach, also dieses Strohdach.
Ja.
Kein Fenster. Also das heißt kein Fenster. Alles war offen sozusagen.
Ja, ja, ja.
Also nicht da, mit kein Fenster meine ich nicht, dass wir jetzt da wie in einer Mauer, sondern statt Glas oder so gab es nur offene Fenster, sodass man, dass immer auch ein Durchzug war, dass man gar keine Klimaanlage brauchte. Gut, man hatte dann auch Baranpärchen, das war natürlich toll im Garten, aber wir hatten auch eine giftige Schlange und eines Abends kam mein Mann nach Hause und dann lag eine 3 Meter lange Python bei uns vor der Treppe. Also es ist schon, ich hatte schon meiner Familie ein bisschen was abverlangt. Leider ist das Grundstück jetzt verkauft worden, denn an jemanden anderen und also wir haben ja da erstmal nur gemietet und wir mussten jetzt ausziehen und jetzt sind wir in einem relativ normalen Haus, aber ich habe auch darauf geachtet, dass alles so gebaut ist, dass es immer Durchzug ist und wir keine Klimaanlage brauchen. weil A macht es krank, trocknet die Schleimhäute aus, macht, die, macht nur Sinusitis und ist, wie gesagt, eine völlige. Also da, damit mache ich sozusagen eine kleine Umweltsünde wieder gut.
Und was ist das Schöne, was Sie dann, ja, Sie haben ja schon ganz lange, Sie haben schon erzählt, dass Sie schon 2012 mal so ein bisschen so das Gefühl hatten, dass das ist eigentlich was für mich. Was ist der Reiz davon? Was ist besonders schön? Warum Bali und nicht, was weiß ich, Japan oder
also
Neuseeland?
Bali hat eine extrem positive Schwingung. Und ich finde, gerade Indonesien, der größte muslimische Staat der Welt, hat es wirklich geschafft, Einheit in Vielfalt zu schaffen. Das heißt, da leben die Menschen wirklich ganz, ganz normal zusammen. Ob das Hindus sind, ob das Muslime sind, ob das Christen sind. Und sie kommen alle miteinander aus.
Verrückte Deutsche.
Was?
Verrückte Deutsche.
Verrückte Deutsche, Ukrainer, Russen. Es ist ein solcher Schmelztiegel an verschiedenen Kulturen, die sich da treffen. Das macht wahnsinnigen Spaß auf Bali. Es ist eine solche positive Energie. Und natürlich die Hindus, die immer wieder durch ihre Spiritualität mit zum Beispiel bin ich hinter einem Trauerzug, würden wir jetzt in Deutschland sagen, hinter einem Beerdigungszug hergelaufen. Die Leute waren fröhlich und haben Gamelan gespielt. Und es war das Bild abgebildet von dem Leichnam, der da drin ist und der verbrannt werden sollte. Aber die Leute waren alle gut drauf. Weil es, und ich hatte dann auch das Gefühl, ich spüre die Seele desjenigen, der da jetzt gegangen ist. Und der ist mitten unter den Menschen. Und da wird wirklich nur eine Hülle verbrannt. Also die gehen wirklich mit dem Sterben anders um als wir. Die haben so ein Unendlichkeitsempfinden. Aber das hat man natürlich auch. Wenn ich hier meinem Hibiskus in Deutschland einmal im Jahr eine Blüte abgequält habe, blüht da der Hibiskus wirklich 365 Tage im Jahr. Es fallen einem die Papayas in den Mund. Man hängt die Angel ins Meer und es kommt der Fisch raus. Die Reisfelder werden dreimal abgeerntet. Ich meine, wie soll man, wenn man da auf so einer Insel lebt, mit solchem Multikulti-Schmelztiegel das eintauschen wollen gegen woanders. Das ist einfach sagenhaft. Und diese positive Energie, die versuche ich mit hierher zu bringen und versuche sie hier auch unter die Leute zu bringen.
Ja, da wächst so viel zum Beispiel. Ich habe sofort gedacht, als ich das gelesen habe, oh, die kriegt lauter leckere, frische Früchte. Was mögen Sie am meisten?
Also, was mag ich am meisten? Es ist jetzt schwer, sich zu entscheiden, weil ich mag sehr gerne Mango, aber ich liebe auch Papaya. Also es ist und was ich wirklich jeden Tag unbedingt trinken muss, ist eine Kokosnuss. Also Kokosnusswasser. Also es gibt ja Kokosnussmilch, aber es gibt ja diese großen Kokosnüsse mit Wasser, weil da hat man ein Liter wirklich das Beste an Mineralien und an allem zu sich genommen. Das ist sagenhaft. Also ich bin der absolute Kokosnusstrinker. Aber das hätte ich beim letzten Interview, als man mich gefragt hat, Wein oder Bier, hätte ich sagen müssen, Kokosnuss.
Kokosnuss, ja. Und Sie kaufen die Dinger dann im Ganzen? Oder?
Man kauft die im Ganzen, die werden dann angeschlagen, dann kommt ein Strohhalm rein und dann trinkt man es aus.
Und den Rest, was da sonst so drin ist?
Also was ist da sonst da drin? Nichts, da ist das
Kokos. Woraus kommt das Kokosfett, was ich benutze?
Das ist eine andere Kokosnuss. Da ist ja innen manchmal noch so eine weiße Schleimschicht. Aber die eigentliche Kokosnuss, wo diese weiße Milch draußen ist, das ist eine andere Sorte. Die sind ja dann so haarig draußen.
Ja, ja.
Genau.
Und ihre ist nicht haarig.
Nein, meine sind überhaupt nicht haarig. Meins ist eine richtig so eine große, also jetzt kann man es mit ihm nicht sehen, so wie ein Fußball groß fast.
Ja, so.
Große Kokosnuss und die wird aufgeschlagen, nur wie so ein kleines Dreieck, damit sie nicht ausläuft. Und da ist wie Wasser, aber das schmeckt halt ein bisschen kokosnussig und das ist irre.
Was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist super lecker und man hat dann auch genug getrunken. Also ich trinke ja super gerne Wasser und ich trinke halt super gerne Kokosnusswasser.
Ja. Und da ist wahrscheinlich auch noch irgendwas drin, was gesund macht. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, da sind alles drin, was der Körper braucht an Elektrolyten zum Beispiel. Das ist viel besser, als wenn man sich einen Energy-Drink reinzieht.
Okay, ich werde mal gucken, ob ich das hier auch irgendwo kriege. Bestimmt kriegt man das hier auch irgendwo.
Bestimmt, aber es ist bestimmt etwas schwieriger. Aber da ist es ganz normal. Das ist das Normalste, dass man sich das Wasser holt.
Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr.
Also wie gesagt, Lebensmittelpunkt bleibt jetzt erstmal, solange die Kinder da zur Schule gehen, Bali. Aber ich komme gerne wieder, denn ich habe das Haus meiner Eltern behalten, weil ich auch das Gefühl habe, ich möchte es an meine Kinder weitergeben. Also insofern habe ich mehr als nur einen Koffer in Berlin.
Mehr als einen Koffer. Bei allen Veränderungen, bei allen Zufälligkeiten des Lebens, bei dem, was passiert, in dem man lebt, Sie haben das ja so schön beschrieben, was ist das Unveränderliche in Ihnen? Was jetzt genauso wäre, wenn Sie nicht in Bali wären, wenn Sie nicht Liebling Kreuzberg gespielt hätten, wenn Sie was ganz anderes gemacht hätten? Was ist das Unveränderliche?
Das Unveränderliche ist, dass man seinem Herzen folgen sollte und dass ich eigentlich immer meinem Herzen folge. Dass ich das mache, wo ich der Überzeugung bin, dass das das Richtige ist. Man muss nicht für andere gelten, aber für mich.
Was ist das präsenteste Gefühl, das Sie im Moment im Leben begleitet?
Das ist schon die Liebe zu meinen Kindern.
Ja.
Das ist
Sehnsucht.
Ja, ja, schon.
Wenn Sie jetzt hier
meine,
sind.
Meine Tochter, die hat so geweint, dass ich geflogen bin. Wo ich gerade, Kind, ich habe wirklich, ich habe letztes Jahr fürs Drehen, habe ich mich mal 9 Tage absentuiert aus meiner Familie. Zum ersten Mal nach 12 Jahren. Und das war schon mal ein Genuss. 9 Tage. Ich habe so. Und jetzt bin ich halt 2,5 Wochen weg für die PR. Und dann drehe ich ja wieder Ende Oktober was.
Was auch immer, wovon
was
Sie
auch
nicht
immer,
sprechen
wovon
können.
Wir nicht sprechen können. Wunderbar, genau.
Ja,
so.
Ja, ja. Also, alles klar.
Dazwischen fliege ich natürlich nach Hause, weil Mama, so lange kannst du uns nicht verlassen. Aber ich meine, hallo, Sie sind 12 und ich will dann auch einmal das machen, wonach mir ist. Und das ist wirklich auch sehr schön, so selbstbestimmt zu sein jetzt mal. Aber die Sehnsucht ist da und ich weiß auch nicht mittlerweile, ob ich das 2,5 Wochen ohne sie aushalte und überlege schon, ob ich sie nicht doch da aus der Schule nehme und nochmal einfliege. Was kann ich nicht machen? Die gehen da zur Schule und die haben da leider keine Ferien. Vielleicht haben sie durch Zufall, ich muss das nochmal gucken, Ferien, wenn der nächste Dreh ist, dann kann ich sie dann mitnehmen. Dann sind dann die Oktoberferien und dann geht's vielleicht.
Ja, Roswitha Schreiner war zu Gast. Vielen Dank. Und wir werden Sie sehen im Liebling Kreuzberg als die Tochter, als die, die das Verbindungsglied zwischen der alten Serie und dem neuen Film und dem, was vielleicht noch weitergeht, sein wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie eben schließt ihren Mund ganz fest zu, werden wir sie wohl auch wieder häufiger erleben. Vielen Dank, Roswitha Schreiner.
Ich danke auch für das nette Gespräch.
Danke. So, da können wir jetzt durchatmen und eine Kokosnuss trinken.
War das jetzt zu viel?
Das war überhaupt nicht zu viel. Ich muss nur einfach...
Nein, ich meine auch zu viel Geschnatter. Nein, es ging, ja.
Es war sehr, sehr,
aber
sehr
halt
schön.
Ich habe wirklich ein so dichtes Leben.
Es war total schön. Okay. Es war so schön. Danke. Danke, aber ich muss einfach auf die Uhr gucken.
Stehen schon alle Schlange, die Sender, Live-Sendungen werden verschoben, kommt ein Sprachband. Frau Schreiner okkupiert das Studio.
Ja. Machen Sie ruhig. Landet wie jeder MDR Sachsen Sonntagsbrunch in der ARD Audiothek. Perfekter Platz zum Hören und immer wieder hören.
Ich hoffe, vielleicht hat das ja ein paar Sachen anklingen lassen auch.
Hat es.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und jetzt lasse ich ganz zum Schluss auch noch was anklingen. Eine Empfehlung.
Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi. Und der hieß nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen. Und schon frisch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Welt der Herrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt. Und wir denken das noch nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rüssel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle 2 Wochen neu in der App der ARD Audiothek.